Eifelmord, der Podcast.
Ich bin Mary Forster.
Und mein Name ist Tatjana Eschweiler.
Wir zeigen dir, dass die Eifel nicht nur schön und idyllisch sein kann, sondern auch hier Kriminalität regelmäßig ein Zuhause findet.
Hallöchen.
Guten Tag, meine Liebe.
Folge 1.
Ja, ich bin ganz aufgeregt.
Ich auch.
Jetzt haben wir uns aber auch lange vorbereitet, ne?
Ja, ich konnte quasi nicht schlafen vor lauter Aufregung.
Aber der Teaser ist gut angekommen, ne?
Ja, richtig. Wir haben viel Feedback bekommen. Es sind auch schon einige Abonnenten da.
Ja.
Ich glaube, die Leute haben Bock da drauf.
Ja, verstehe ich gut. Ich habe auch Bock da drauf.
Ich bin auch sehr gespannt, wie die Folge ankommen wird. Wir haben keinen richtigen, sagen wir mal, Drehplan. Wir haben uns grob was überlegt, wie wir es angehen wollen.
So ist es ja auch immer am besten. Also ich meine, wir sind ja jetzt auch beide niemand, der so penibel nach Drehbuch arbeiten kann und möchte. Also ich finde ja auch, im dynamischen Flow entsteht sowas einfach auch schöner und dynamischer halt.
Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten ja in der kurzen Einleitung in unserem Teaser darüber gesprochen, dass du viel so Krimi-Bücher liest. Und Schaust du denn auch Serien oder so im Fernsehen so?
Ja, wobei da tatsächlich eher weniger True Crime, sondern da bin ich dann eher so auf, so Dexter zum Beispiel mag ich super gerne und auch so Polizeiserien gucke ich gerne. Also Rookie, Brooklyn 99.
Also auch sehr amerikanisch angehaucht, ne? Das bin ich auf jeden Fall auch. Ja. Also die amerikanischen Serien sind meins.
Ja, ist bei mir auch generell. Generell Serien aus Amerika kommen einfach bei mir gut an. Aber also gerade Krimi und so, ja doch, schlägt mein Herz schon für. Ich mag es ja auch, wenn es spannend ist. Und bisschen blutig auch. Habe ich was für über.
Ja, und ich habe dich das gefragt, weil eine wichtige deutsche TV-Sendung in meinem Fall eine wichtige Rolle spielen wird. Vielleicht kennst du sie, vielleicht wirst du es erahnen.
Aktenzeichen XY.
Ja, ja. Genau.
Ja, das ist krass, ne? Also das sind ja extrem viele Fälle, die dadurch extrem viel Informationen reingespült gekriegt haben und einige, die tatsächlich ja alleinig dadurch aufgeklärt werden konnten, ne?
Ja, aber um nicht zu viel vorwegzunehmen, würde ich einfach mal mit dem Fall einleiten, anfangen. Kurz doch noch vorweg, ich habe alle Namen geändert in diesem Fall, außer den Ort, damit man natürlich auch sieht, dass es aus der Eifel kommt, dieser Fall. Obwohl der Fall sehr bekannt ist sehr bekannt war zu der Zeit. Ich denke, das macht Sinn, dass wir die Namen ändern.
Ja, ich bin bereit und aufgeregt.
Okay, also es ist schon einige Jahre her, dass dieser Fall stattgefunden hat, aber dazu dann gleich mehr. Es ist nämlich das Jahr 1982 in dem Ort Frauenkron, Gemeinde Dahlem, gehört zu dem Kreis Euskirchen und liegt damit in der Eifel. Es ist ein gewöhnlicher Frühlingstag in einem beschaulichen Dorf in der Eifel. Die Sonne scheint und die Dorfbewohner gehen ihrem Alltag nach. Doch an diesem Tag wird etwas geschehen, das das Leben in diesem Dorf für immer verändern wird. Lara, eine 18-jährige junge Frau, verlässt ihr Zuhause, um ihren Freund auf dem elterlichen Bauernhof zu besuchen. Doch sie wird dort niemals ankommen. Die Stunden vergehen und als sie nicht nach Hause zurückkehrt, beginnen sich ihre Eltern Sorgen zu machen. Eine kurze Rückschau. Im August 1981, kurz vor ihrem 17. Geburtstag, lernt Lara den 3 Jahre älteren Jakob kennen. Jakob ist der Sohn eines reichen Landwirts aus einem Nachbardorf. Zwischen den beiden entwickelt sich schnell eine enge Beziehung. Doch diese Verbindung stößt insbesondere in Jakobs Elternhaus auf Ablehnung. Die soziale Kluft zwischen den Familien ist unübersehbar und Jakobs Eltern missbilligen die Beziehung. Jakobs Eltern führen den größten landwirtschaftlichen Betrieb der Region und erhoffen sich für ihren Sohn eine bessere Partnerin. Sie verbieten Lara, den Hof zu betreten, jagen den Hund auf sie und verbieten den Kontakt.
Unglaublich.
Ja, wirklich unglaublich. Aber soll es wirklich so geben, ne?
Ja, und auch bis heute, ne?
Ja. Lara stammt aus sehr armen Verhältnissen. Nach ihrem Hauptschulabschluss bleibt sie zu Hause wohnen. Sie hat 5 Geschwister und ist die drittälteste. Ihr Vater arbeitet auf Montage, um die Familie zu ernähren. Zusätzlich gilt Laras Familie als die Zugezogenen. evangelische Städter aus dem Osten in einem katholischen Dorf im Westen. Kennt man vielleicht auch, wenn man in die Eifel zieht. Kann schon mal vorkommen.
Ja, war für uns auch tatsächlich schwierig, aber wir haben uns relativ schnell, Gott sei Dank, einfinden können. Aber das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass wir ja einfach auch umgänglich sind, ne?
Ja, aber zu der Zeit kann man auf jeden Fall verstehen, dass es Probleme gegeben haben könnte.
Also nochmal 30 Jahre früher, als wir das jetzt gemacht haben, hätte ich da auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf gehabt, muss ich zugeben.
Trotz der Missbilligung seiner Familie bleiben Lara und Jakob zusammen. Sie treffen sich heimlich in den Wäldern, damit sein Vater sie nicht entdeckt. Doch im Sommer 1982 beendet Jakob die Beziehung abrupt. Sein Vater hatte sie entdeckt und forderte die Trennung. Lara, die bereits viel durchgemacht hatte, ist am Boden zerstört und unternimmt im Juni 1982 einen Suizidversuch. Als Jakob davon erfährt und zusätzlich bekannt wird, dass Lara von ihm schwanger ist, entschließt er sich, die Beziehung vorerst weiterzuführen. Im Spätsommer 1982 findet Lara eine Anstellung als Näherin etwa 14 Kilometer von ihrem Heimatdorf entfernt. Sie bezieht dort ihre erste eigene kleine Wohnung und versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Wieder besucht Jakob Lara heimlich. Doch die Spannungen zwischen ihr und Jakob nehmen weiter zu. Am Abend des 3. November 1982 kommt es in Laras Wohnung zu einem heftigen Streit zwischen ihr und Jakob. Lara drängt auf eine Heirat, da sie aufgrund der Schwangerschaft Sicherheit für sich und ihr Kind will. Jakob hingegen will keine Verpflichtungen eingehen. Jakob beendet die Beziehung erneut. Er schlägt vor, dass Lara am nächsten Tag zu ihm auf den Hof seines Vaters kommen solle, um eine finanzielle Lösung zu besprechen.
Wie? Die soll jetzt rausgekauft werden, rausbezahlt werden für die Trennung?
Ja, so in der Art, genau.
Ach, krass.
Also sein Vater soll wohl vorgeschlagen haben, das finanziell zu lösen.
Okay.
Genau. Am Tag nach der Trennung nimmt eine Arbeitskollegin Lara mit in Richtung ihres Heimatdorfes. Sie will zum Hof von Jakobs Eltern und klarstellen, dass Jakob in Zukunft für sein Kind sorgen muss. Lara wird von ihrer Kollegin an der Straße rausgelassen und will das letzte Stück zu Fuß gehen. Doch seitdem verliert sich ihre Spur. Ihre Eltern und Geschwister sind in Sorge, als sie nicht nach Hause kommt. Die Polizei wird verständigt und eine groß angelegte Suchaktion beginnt. Doch die Tage vergehen und aus der Hoffnung, Lara lebend zu finden, wird eine bittere Ungewissheit. Eine Schwester findet eine Art Abschiedsbrief von Lara und eine mögliche Theorie ist ein erneuter Suizidversuch. Der Fall wird als Vermisstenfall eingestuft. Eine Zeugenaussage eines Busfahrers, er habe Lara 4 Tage nach ihrem Verschwinden an einer Haltestelle stehen sehen, führt zum Abbruch der Suchaktion. 3 Jahre verstreichen und Laras Verschwinden bleibt ein ungelöstes Rätsel. Ihre Familie lebt in ständiger Ungewissheit, während das Dorf langsam zur Normalität zurückkehrt. Doch das Gespenst dieses Falles bleibt in den Köpfen der Dorfbewohner präsent, denn Jakob beginnt Gerüchte über Lara zu verbreiten. Sie wäre in Holland gesichtet worden, um das Kind abzutreiben und wäre nun im horizontalen Gewerbe tätig. Ja, schön, wie der Ex quasi sie verleumdet. Ja. 1987 werden die Ermittlungen erneut aufgenommen. Nun gehen die Ermittler davon aus, dass Lara einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Bis dahin galt der Fall also nur als Vermisstenfall. Ein Zeuge berichtet, dass Jakob sich in Widersprüche bezüglich der Schwangerschaft verstrickte. Doch aufgrund fehlender Beweise werden die Ermittlungen erneut eingestellt. Im Jahr 2011, fast 3 Jahrzehnte nach ihrem Verschwinden, kommt es zu einem entscheidenden Wendepunkt. Ein Fernsehsender über ungelöste Kriminalfälle, Aktenzeichen XY ungelöst, widmet sich dem Fall Lara. Der aktuelle Ermittler ist davon überzeugt, dass ein Kapitalverbrechen vorliegt und hofft darauf, dass sich eventuell ein Zeuge melden würde, wenn er sich nochmal an die Öffentlichkeit richtet. Wie das ja dann so oft der Fall ist bei dieser Sendung, ne? Bereits 1987 gab es eine kleine Aktennotiz zu einem Freund von Jakob, welcher in der fraglichen Nacht kein Alibi hatte und seiner Mutter gegenüber erwähnt haben soll, dass diese Nacht sein Leben verändert hätte und niemandem davon erzählen könnte. Doch wurde dem damals nicht weiter nachgegangen. Jetzt hegt man die Vermutung, dass dieser Freund vielleicht doch etwas wissen könnte und will über die Sendung an ihn appellieren. Mit Hilfe einer emotionalen Ansprache hoffen sie darauf, dass sich weitere Zeugen melden. Und tatsächlich, während der Ausstrahlung meldet sich eine Zuschauerin bei der Polizei und gibt einen entscheidenden Hinweis. Dieser Hinweis führt die Ermittler zu dem guten Freund von Jakob. Also zu dem Freund, zu dem es schon eine Aktennotiz gab. Nun hat man die erneute Möglichkeit, diesen Freund zu vernehmen. Der Ermittler erinnert ihn an seine damalige Aussage und erinnert ihn daran, wie es für ihn wäre, wenn seine Tochter vermisst wäre und wenn er wüsste, dass jemand Informationen zurückhält. Ist ja eigentlich gut gespielt, so auf Emotionen.
Ja, ja.
Er gesteht, dass 2 Tage nach dem Verschwinden von Lara ihr Freund Jakob bei ihm aufgetaucht sei und ihm beichtete, dass er Lara erdrosselt habe und ihn darum bat, bei der Beseitigung der Leiche zu helfen.
Schön.
Die 2 Männer fuhren daraufhin an eine Feldscheune, wo die leblose Lara auf dem kalten Boden lag. Sie umwickelten Lara in Silofolie und legten sie dann in einen großen Plastiksack. Als er sie aufhob, konnte er ihre Gestalt kaum noch erahnen. Die Männer brachten sie dann in einen ehemaligen Steinbruch, der nun als Mülldeponie genutzt wurde. Sie versteckten sie an einem Hang in der Hoffnung, dass sie dort mit der Zeit mit Abraum bedeckt werden würde. Und genau so geschah es auch. Also das war die Aussage von dem Freund von Jakob.
Mhm. Okay.
Und aufgrund dieser Aussage passiert jetzt Folgendes. Die Polizei beginnt nach dieser Aussage eine intensive Suche. An Laras Geburtstag im Oktober beginnt der Aushub der alten Mülldeponie, auf der mittlerweile ein Wald gewachsen ist. Nach 11 Tagen ist nicht mehr viel Abraum übrig, es bleiben nur noch etwa 10 Kubikmeter, die sie heute durchsuchen würden. Dann wäre die Suche beendet. Und genau in diesem letzten Abschnitt finden sie einen großen Plastiksack, welcher noch komplett verschlossen ist. Der Ermittler öffnet den Sack und sieht ein Skelett, welches noch vollständig bekleidet ist. Diese Bekleidungsreste deuten darauf hin, dass es sich um Lara handeln könnte. Der Ermittler erkennt eine Umstandshose, die Lara selbst genäht haben soll. Eine DNA-Analyse bestätigt wenige Tage später, dass es sich um die sterblichen Überreste von Lara handelt. Endlich hat die Familie Gewissheit. Laras Mutter stellte 29 Jahre lang immer eine brennende Kerze in ihr Fenster in der Hoffnung, dass ihre Tochter so den Weg zurückfinden könnte. Doch hätte sie damals schon gewusst, dass sie von ihrem Fenster aus den Ort sehen konnte, an dem ihre Tochter all die Jahre gelegen hatte. Jakob wird im September 2011 verhaftet und im Dezember desselben Jahres wegen Mordes angeklagt. Die Verhandlung beginnt im März 2012. Die Staatsanwaltschaft ist fest davon überzeugt, dass Jakob für den Tod von Lara verantwortlich ist. Um den Hals der sterblichen Überreste lag ein zerfallener Draht.
Boah, auch noch Draht, ne? Boah, krass. Kriegt direkt Gänsehaut, ne?
Mhm. Das Entscheidende kommt jetzt noch. Das wird auch unsere Diskussionsgrundlage werden.
Okay.
Doch die Beweislast reicht nicht aus, um die Mordmerkmale zweifelsfrei nachzuweisen.
Was?
Am 11. Juni 2012 wird Jakob von Mordvorwurf freigesprochen.
Was?
Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, jemanden wegen Mordes zu verurteilen.
Ja.
Das Gericht kommt jedoch zu dem eindeutigen Schluss, dass Jakob der Täter ist und stuft die Tat als Totschlag ein. Das Problem, der Totschlag ist mittlerweile verjährt.
Verjährt, natürlich. Ernsthaft?
Mhm.
Oh nein.
Laras Familie muss mit der bitteren Realität leben, dass ihr Mörder nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Zumindest nicht vor Gericht. Die Jahre vergehen und das Dorfleben kehrt allmählich zur Normalität zurück, obwohl der Fall Lara immer wieder in Gesprächen und Erinnerungen auftaucht. Die Mülldeponie, wo Laras Überreste gefunden wurden, wird zu einem stillen Mahnmal, das an das grausame Ende eines jungen Lebens erinnert. Jakob lebt immer noch im gleichen Ort wie all die Jahre zuvor seit der Tat. Er hat sich zu dieser Tat nicht ein einziges Mal geäußert, auch nicht vor Gericht.
Ey.
Das war mein Fall, Fall Nummer 1.
Oh nee, ich kann das nicht.
Und es ist nur, also es ist ein ganz kleiner Ort mit so 150 Leuten.
Krass. Und der wohnt da noch, ohne dass der sich schämt.
Der wohnt immer noch da.
Waren ja eh nur die Zugezogenen. Und ja auch noch Protestanten, kommt ja auch noch dazu.
Also ihre Familie lebt auch noch dort.
Boah, ja, scheiße.
Heftig, krass, oder?
Ja, ey, unglaublich. Und dann wird er nicht mehr verknackt, weil, also mal abgesehen davon, dass ich als Laie da auf jeden Fall ein Mordmerkmal sehen würde, ist es halt einfach so krass, dass Totschlag verjährt. Ich meine, klar, im Normalfall ist Totschlag eine Affekttat. Das ist ja das, was es dann vom Mord unterm Strich unterscheidet. Aber auch das dürfte eigentlich nicht verjähren, meiner Meinung nach.
Genau, also ich habe diesen Fall auch durch Zufall gefunden, habe direkt gedacht, das ist direkt ein Fall mit Diskussionsgrundlage, weil ja, ich bin der gleichen Meinung, Totschlag dürfte nicht verjähren. Oder von mir aus erst nach 50 Jahren. Ich meine, dann wäre der Täter wahrscheinlich eh schon im Alter, wo er nicht mehr ins Gefängnis könnte. Aber
das stimmt.
Die Verjährungsfrist von Totschlag sind 20 Jahre. Das ist wirklich nicht so lang.
Boah, das ist nichts. Überleg dir mal, du machst als Teenager, brennt dir eine Synapse durch und du, keine Ahnung, so wie der Jakob. Und bringst
ja, der war ja erst 18.
Ja, genau. dann 20 Jahre, dann ist der 38, dann hätte der auch locker nochmal für einen Tenner in den Knast gehen können.
Genau.
Oder auch von mir aus nur für 7 oder 8 Jahre oder überhaupt wenigstens. Boah, nee, da kriege ich direkt Puls, ne? Muss ich ja zugeben.
Ja. Und der Fall war zu der Zeit auch sehr bekannt und es gab auch eine Dokumentation über diesen Fall. Da sind dann auch die Klarnamen alle verwendet worden, auch die des Täters. Das habe ich jetzt extra nicht gemacht, aber da wurden auch Interviews geführt, unter anderem mit der Schwester von Lara.
Mhm. Ja, die hatte 5 Kinder, die hatte also 4 Geschwister, ne?
Genau, eine Schwester ist da auch zu Wort gekommen, die hat sehr viel über Lara gesagt und die hatte wohl auch zu ihr gesagt, weil sie hat ja einen Suizidversuch begangen, als Jakob sich getrennt hat und die hat dann wohl zu ihrer Schwester gesagt, Lara, kein Mann ist es wert, sein Leben zu beenden, egal wie es ausgehen wird.
Ja.
Und dann endet das so, ne? Weil sie von ihm einfach wollte, dass das Kind versorgt ist.
Ja, boah, unglaublich. Vor allem, wenn wir uns überlegen, dass das ja zu so einer Zeit oder zu der Zeit ja, also was heißt noch in Ordnung war. Also in Ordnung war es halt damals auch schon nicht. Aber da hätte sie wahrscheinlich, selbst wenn sie nicht die Zugezogene gewesen wäre, relativ wenig Rückenwind gekriegt, weil überhaupt ein uneheliches Kind und dann noch in dem Alter und ja, schwierig, ne?
Ja, aber je nachdem, wie seine Familie reagiert hätte, hätten die ja quasi, um den Schein zu wahren, wahrscheinlich, also andere Familien hätten dann eher auf eine Hochzeit gedrängt zu der Zeit.
Ja.
Dass zumindest das Kind in geordnete Verhältnisse kommt.
Ja, aber genau das ist ja das, was die Familie von Jakob ja auf gar keinen Fall
genau.
wollte. Die wollten sie ja unterm Strich eher noch rausbezahlen da, ne?
Ja, mehr oder weniger Schweigegeld. Nach dem Motto, hier hast du ja. Geld, leb dein Leben, aber lass uns in Ruhe.
Ja, unglaublich.
Sollen wir denn noch mal auf den Unterschied zwischen Mord und Totschlag eingehen?
Ja, sehr gerne. Also es gibt ja so, soweit ich informiert bin, kann man ja quasi unterm Strich einen toten Menschen durch eine Straftat in 4 unterschiedliche Kategorien einkategorisieren. Das ist ja das klassische Mord- und Totschlag-Ding. Dann haben wir aber natürlich noch eine fahrlässige Tötung. Die gibt es ja auch noch. Und eine Körperverletzung mit Todesfolge. Das sind alles die 4 Straftatbestände, die mit dem Tod eines Opfers einhergehen, die sich alle aber eigentlich relativ deutlich voneinander unterscheiden sogar.
Hast du eine Idee, warum das oft bei so alten Fällen schwierig ist, Mordmerkmale nachzuweisen?
Ja, ich habe eine Idee, ob das so ist, weiß ich aber tatsächlich unterm Strich nicht. Also es gibt ja mehrere Mordmerkmale und je nachdem, wie viele Zeugen eventuell vielleicht bei solchen alten Fällen sich nicht mehr klar erinnern können oder Sachen nicht nachgewiesen werden können, ist es natürlich schwierig, da Mordmerkmale nachzuweisen. Ne?
Ja, also genau, der Nachweis ist doch das große Problem.
Genau.
Weil also für einen Mord nach § 211 Absatz 2 StGB müssen ja diese sogenannten Mordmerkmale erfüllt werden. Ich kann hier einfach mal vorlesen.
Ja.
Also der Gesetzestext dazu lautet, Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Ja. Das ist jetzt wieder so ein klassischer verschachtelter Rechtssatz.
Genau. Ich habe mir das tatsächlich genauso aufgeschrieben. Ich habe mir für jedes Mordmerkmal ein Beispiel notiert.
Ja, wir können ja einfach mal, also man teilt diese Mordmerkmale in 3 Gruppen ein. Die erste Gruppe umfasst die Merkmale mit einem verwerflichen Beweggrund, sagt man.
Mhm.
Hast du ein Beispiel dazu?
Mordlos zum Beispiel. Wenn man einfach um des Mordes willen, um jemanden, ja, einfach um den Tötungstrieb, den man selber hat, zu befriedigen, jemanden ermordet.
Genau. Und Befriedigung des Geschlechtstriebs gehört, glaube ich, auch dazu.
Genau. Das Nekrophilie zum Beispiel ist ein klassischer Punkt dafür.
Ja. Die zweite Gruppe bezieht sich auf die verwerfliche Begehungsweise.
Habgier.
Genau, zum Beispiel Habgier.
Wenn man um des Erbes willen den Vater um die Ecke bringt, zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Und die dritte Gruppe bezieht sich auf den verwerflichen Zweck.
Also?
Nee, jetzt haben wir es vertauscht. Der verwerfliche Zweck ist das, was du gerade gesagt hast. Und die verwerfliche Begehungsweise ist zum Beispiel mit einem gefährlichen Mittel, oder?
Genau, eine Bombe zum Beispiel oder ein Giftanschlag. Das sind gemeingefährliche Mittel oder Heimtücke, Grausamkeit sind auch so klassische Beispiele.
Genau, und jetzt bei dem Fall wäre ja heimtückisch zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, weil wenn man nicht damit rechnet oder jemand von hinten einen erschießt oder in dem Fall jetzt plötzlich erdrosselt.
Genau, wenn das Opfer also arg und wehrlos ist, dann sprechen wir von heimtückischem Mord.
Und jetzt in dem Fall ist es halt schwierig, es gab halt keine Zeugen. Hätte jetzt ein Zeuge gesagt, ja gut, der kam irgendwie von hinten und hat sie gepackt, aber gab es halt nicht.
Nee. Ja, sonstige niedrige Beweggründe haben wir auch noch. Da haben wir ein ganz klassisches Beispiel dafür, ist Rassismus zum Beispiel.
Ja.
Oder Neid. Wenn ich jetzt neidisch bin darauf, dass meine Nachbarin viel hübscher ist als ich oder neidisch darauf bin, dass meine Nachbarin viel Geld hat und ich die um die Ecke bringe. Eifersucht ist auch so ein niedriger Beweggrund, wenn jetzt meine Nachbarin mit meinem Mann knickknack. Also nicht, dass das irgendwie der Fall wäre oder dass ich meine Nachbarin umbringen möchte. Also ich möchte das nochmal klar betonen. Ich habe was über für meine Nachbarin.
Und es können ja auch mehrere Merkmale zutreffen.
Genau. Du kannst ja zum Beispiel einen Giftmüllanschlag aus Gründen der niedrigen Beweggründe verursachen. Wenn du zum Beispiel diese klassischer Selbstmordattentate zum Beispiel, das sind ja solche Geschichten, wo du häufig ja aus Rassismus zum Beispiel heraus eine Bombe schmeißt oder einen Giftanschlag ausübst, dann hast du quasi die niedrigen Beweggründe plus das gemeingefährliche Mittel.
Ja, und wenn man vermutet, dass Mordmerkmale da sind, aber man es nicht beweisen kann, wie in dem Fall, dann ist es in der Regel Totschlag.
Genau.
Und Totschlag ist in Paragraph 212 StGB geregelt. Das heißt, Totschlag ist definiert als eine vorsätzliche Tötung eines Menschen, die weder die besonderen Merkmale eines Mordes noch einer Tötung auf Verlangen erfüllt.
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du einen Gemütsausbruch hast, wenn du streitest dich mit deinem Mann und das artet aus und du stichst auf deinen Mann ein. Dann hast du quasi im Affekt deinen Mann umgebracht, ohne das vorher zu planen und ohne dass dann ein Mordmerkmal vorliegt.
Ja, also Totschlag ist dann meistens, wie man sagt, spontan entstanden.
Genau, im Affekt.
Ja. Und da gibt's ja noch so Sachen, wodurch man trotzdem freigesprochen werden kann, obwohl es eigentlich ein Totschlag ist. Kennst du die? Oder Beispiele dafür?
Weiß ich nicht.
Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel total besaufe und 3,0 Promille habe und ich werde wütend und erschlag jemanden, dann kann es sein, dass ich freigesprochen werde.
Genau, weil du dann quasi nicht zurechnungsfähig gewesen bist. Das ist, lässt sich vereinzelt auch in Fällen sehen, wo Opfer über viele lange Jahre tyrannisiert wurden von Lebensgefährten zum Beispiel und dann im Affekt irgendwann den Mann umbringen.
Ja, und da gibt es ja verschiedene Sachen. Also auch wenn man irgendwie an psychischen Erkrankungen leidet oder so, dann kann es sein, dass die Leute freigesprochen werden. Oder zumindest vermindert schuldfähig oder dann sozusagen in die psychiatrische Einrichtung kommen, anstatt ins Gefängnis.
Ja.
Und ein Unterschied zwischen Mord und Totschlag sind ja noch die Länge der Strafe.
Das ist ja tatsächlich auch klar definiert, ne? Also für Mord gehst du ja lebenslänglich. In unserem Fall in Deutschland bedeutet das 15 Jahre.
Ja, wobei das nicht ganz, also in der Regel sind es 15 Jahre, aber eigentlich heißt lebenslang wirklich lebenslang. Aber du kannst frühestens nach 15 Jahren.
Nach 15 Jahren Bewährungsantrag stellen, genau. So ist das. Die Ausnahme ist, wenn du jetzt zum Beispiel für die besondere Schwere der Schuld verurteilt wirst oder nach deiner Haftstrafe eine Sicherheitsverwahrung angeordnet wird, dann wirst du nicht raus dürfen und dann kannst du auch keinen du kannst einen Bewährungsantrag stellen, aber der wird halt abgelehnt werden. Und wie ist es bei Totschlag?
Also Totschlag gibt es auf jeden Fall eine Mindeststrafe von 5 Jahren, aber es ist auch lebenslang möglich.
Ja, spannend, ne?
Ja, wobei, also ich meine, 5 Jahre Mindeststrafe ist jetzt nicht so viel.
Wobei ich finde halt, das ist, liegt dann halt auch wieder so ein bisschen im Auge des Betrachters. Wenn wir jetzt so einen Fall haben, wie ich jetzt gerade zum Beispiel kurz angeschnitten habe, dass du über Jahre tyrannisiert wurdest von deinem, keine Ahnung, kann auch der Vater sein, der Bruder, was auch immer. Oder ja, aus irgendwelchen anderen Gründen heraus wirklich über Jahre geschlagen wurdest und dann irgendwann im Affekt einfach, ja, handelst, dann finde ich
Ja gut,
schon,
es
dass eigentlich.
ist immer die Sache, ja, es hängt vom Fall ab.
Ja, wenn wir jetzt natürlich so einen Fall hätten, dann unabhängig davon, ob jetzt Jakob meiner Meinung nach da auch klar ein Mordmerkmal nachzuweisen gewesen wäre, wenn es denn Zeugen gegeben hätte, hätte der schon dafür auch deutlich höhere Strafe kriegen müssen als nur die Mindeststrafe, ne?
Ja, das Problem ist halt, der Fall wird ja dann nicht für bezüglich Totschlag verhandelt, weil er ja verjährt ist. Das heißt, es wäre nicht klar, was genau passiert ist und also bis heute nicht. Er hat sich nicht ein einziges Mal dazu geäußert, auch nicht über seinen
Wahnsinn.
Anwalt.
Ich verstehe das auch nicht, wie man damit dann leben kann, ne? Also der muss ja auch menschlich einfach, ja, ich will nicht sagen Abschaum sein, aber wenn sowas passiert, dann weiß ich nicht, man muss doch da Mitteilungsbedürfnis haben, in irgendeiner Art und Weise. Oder
Ja, und
man muss
selbst wenn
doch
nicht,
auch.
du bleibst ja nicht im gleichen Ort. Also das ist ja noch verhöhender für die
Ja,
Familie. Also,
ich finde das auch ganz schrecklich. Ich
und das
finde das
ist
ganz,
wirklich ein
ganz,
ganz
ganz
kleiner
schrecklich.
Ort. Also da kennt sich
Ja,
jeder.
ich fand ja schon den Ort, den ich, wo ich jetzt so rumgestöbert habe, für meinen Fall, auch schon klein, verhältnismäßig. Ich meine, jetzt habe ich natürlich auch in Nöthen gewohnt. Da wohnen vielleicht 50 Leute oder so. Bevor ich ja dann direkt nach Bad Münstereifel gezogen bin, da wohnen dann natürlich schon ein paar mehr Leute. Aber es ist ja auch wirklich so, diese ganzen Orte in der Eifel, die haben ja alle auch noch mal so 42 kleine Orte, die alle so eigenständige Gemeinden sind und wo dann aber wirklich nur so, weiß ich nicht, 80 Leute wohnen, da vielleicht mal 200 Leute wohnen. Und ich fand halt schon den Ort, den ich habe, da sind ungefähr knapp 1000, die da wohnen, fand ich auch schon klein, weil ich wohne jetzt halt auch, also für mich ganz klar auf dem Dorf, aber hier wohnen halt, weiß ich nicht, 30.000 Leute.
Also da, wo ich jetzt wohne, ich meine, den genauen Ort werde ich nicht sagen, weil ich da zurzeit auch noch wohne. Und ich dachte, unser Ort wäre klein und wir haben so um die 2000 Leute und das ist trotzdem ein Dorf, wo du fast jeden kennst.
Krass. Vielleicht geben wir fürs Protokoll noch eben ganz kurz schnell die Infos mit, was jetzt fahrlässige Tötung und Körperverletzung mit Todesfolge sind, dass die Leute ganz klar das unterscheiden können.
Also das habe ich nicht nachgeschlagen. Da kannst du mich sehr gerne aufklären, was da so die Unterschiede sind.
Das mache ich sehr gerne. Ich habe jetzt keine Paragraphen aufgeschrieben, so wie du,
Brauchst du ja nicht, ist
aber
ja.
ich habe aufgeschrieben, die fahrlässige Tötung unterscheidet sich nochmal klar vom Totschlag dadurch, dass das quasi in Anführungsstrichen aus Versehen passiert. Also es ist tatsächlich in dem Fall dann fahrlässig. Jetzt
Also nach dem Motto, ich habe jemanden geschubst, der fällt auf den Stein und stirbt.
ganz genau, fällt auf den Kopf und stirbt daran oder bricht sich das Genick. Oder zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist auch, wenn du mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit fährst und einen Autounfall verursachst, in dessen Folge ein Beteiligter des Autounfalls stirbt, dann ist auch das fahrlässige Tötung.
Ja, wobei das genau das ja so ein Diskussionsfall ist, ne? Weil da ist doch zum ersten Mal jemand wegen Mordes verurteilt worden, wegen so einem Fall.
Ja, okay, gut, wenn du dem natürlich dann unterm Strich ein Mordmerkmal nachweisen kannst, wie zum Beispiel dann, was wäre das in dem Fall?
Also ich bin nicht ganz in dem Fall drin, ich habe es aber mitbekommen, so am Rande, dass das Auto als gefährliche Waffe eingestuft wurde.
Ja, okay.
Deswegen hat das so eine Welle geschlagen. Also das ist
Ja,
anscheinend so ein Fall,
das finde ich aber auch
das
sehr, sehr
billigend in
spannend.
Kauf genommen wurde, dass man dabei jemanden töten könnte.
Ja, vor allem, weil du ja unterm Strich für fahrlässige Tötung ja, wenn du Glück hast, in Anführungsstrichen, noch weniger Strafe kriegst als für.
Ja, ich glaube, da kannst du teilweise auch nur eine Geldstrafe oder so
Mit, genau,
bekommen,
du wirst also teilweise nur mit, ja, mit Geldstrafen da geahndet. Ne? Also Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahre. Also da ist dann quasi die Höchststrafe schon das, was beim Totschlag die Mindeststrafe ist. Im Normalfall wird das aber tatsächlich wirklich nur mit Geld- oder Bewährungsstrafen geahndet. Ne? Wir haben als letztes Beispiel dann noch die Körperverletzung mit Todesfolge. Weißt du, was man sich darunter vorstellen kann?
Wenn man jemanden schlägt und er stirbt, oder?
Ganz genau. Wenn du prügelst dich in einer Bar und derjenige stirbt nachher im Krankenhaus. Das lässt sich so definieren, dass du zwar die Körperverletzung bewusst in Kauf genommen hast, nicht aber den Tod des Opfers. Es gibt in dem Fall die Mindeststrafe von 3 Jahren. Die wird verhängt. In minderschweren Fällen kann es schon mal sein, dass man auch nur eine Bewährungsstrafe kommt. Aber ja, im Normalfall muss man da mit rechnen, dass man dafür mindestens 3 Jahre geht. Aber ich glaube, das ist ja auch bei einer Körperverletzung ohne Todesfolge schon so, dass man verhältnismäßig lange dafür einsitzen muss, unter Umständen.
Ja gut, das ist ja auch der Unterschied dann zu dieser fahrlässigen Tötung, weil fahrlässige Tötung ist ja dann wirklich, ist es sozusagen aus Versehen passiert und Körperverletzung war ja in irgendeiner Form ein Vorsatz, da jemandem was anzutun.
Genau, also du, wie gesagt, du hast halt die Körperverletzung bewusst in Kauf genommen und herbeigeführt, aber dass dann halt derjenige später im Krankenhaus an seinen Verletzungen erliegt, das ist dann das, was ja im Normalfall nicht gewollt ist. Wenn du dich jetzt in der Kneipe prügelst, dann, ich meine, klar, unterm Strich nimmt man das Risiko schon auch immer mit in Kauf, aber da kann man ja nicht davon ausgehen, dass du jetzt, wenn du dich besoffen prügelst, denjenigen umbringen willst.
Ja, wobei, also da wollte ich auch kein Richter sein oder so, ne? Das ist je nach Auslegungssache so schwierig, das voneinander
zu trennen. Ich glaube auch. Aber ich glaube, das ist halt auch bei dieser Mord- und Totschlagdebatte so, ne? Also das, was jetzt für den einen ganz klar schon Mordmerkmal ist, ist für den anderen was ganz anderes. Ist einfach auch schwierig, das klar zu definieren, weil ich meine, im Normalfall haben wir gerade bei Mordgeschichten, dass auch da wirklich Gutachten über die Täter verfasst werden, dass man wirklich einschätzen kann oder einigermaßen einschätzen kann. Auch diese Gutachten sind natürlich nie 100%ig sicher, ne? Aber wenn da wirklich eine psychische Belastung zugrunde liegt, dann kann man das durch so ein Gutachten schon ja gut herausfinden. Aber ich möchte das auch nicht. Ich möchte nicht urteilen müssen, ob jemand jetzt den fahrlässig getötet hat oder ob der im Affekt den getötet hat. Also das ist schwierig.
Ja, ist schon interessante Sache. Ich hatte ja noch bei mir stehen, bei Totschlag, das grenzt sich ab von Mord und Töten auf Verlangen. Hast du davon schon mal gehört?
Töten auf Verlangen ist ja quasi, wenn du um ja aktive Sterbehilfe bittest oder aber aktiv darum bittest, ermordet zu werden. Ja. Getötet zu werden. Ermordet wäre ja in dem Fall nicht korrekt. Und dafür geht man gar nicht so lange in den Knast, ne? Also ich habe das gelesen, als ich recherchiert habe.
Das weiß ich gar nicht. Also wie lange geht man dafür? Tötung auf Verlangen, weißt du das?
Also es ist Paragraph 216 StGB. Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu erkennen. Alleine der Versuch ist schon strafbar. Aber 6 Monate dafür, dass du das ist ja auch total interessant. Ich habe das letztens erst wieder gehört, weil ich wieder diesen Fall von dem Kannibalen von Rodenburg ja gehört oder gelesen habe. Da war es ja auch so, dass das Teil des Straftatbestandes war. Weil ja durch diese Chatverläufe klar zu erkennen war, dass das Opfer sowohl das gegessen werden als auch das Töten klar eingefordert hat. Das ja, krass. Ist verrückt, ne? Verrückt.
Also bei so einem Fall wie jetzt da diesem Kannibalen, dann kann ich nicht verstehen, wenn dann Richtung Mindeststrafe gegangen wird. Bei aktiver Sterbehilfe ist das ja noch so eine, sagen wir mal,
Bist du Team Pro oder pro Sterbehilfe oder Team Anti-Sterbehilfe?
Ich glaube, das kommt auf den Fall an. Also ich habe jetzt immer mal wieder die Vorschau von diesem Fall gesehen, wo jemand aktive Sterbehilfe betrieben hat bei einem depressiven Patienten.
Mhm.
Da bin ich mir nicht sicher, da halte ich das nicht für angeraten. Das ist meine persönliche Meinung. Bei Sterbenskranken, wo klar ist, der hat wirklich nur noch 3 Monate zu leben, der ist austherapiert, da bin ich auf jeden Fall dafür.
Ja, ja, so sehe ich das auch. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn andere medizinische Mittel nicht mehr helfen, ist es einfach dann auch fair gegenüber dem Menschen, ihn dann auch in Würde gehen zu lassen und nicht noch vor sich hin vegetieren zu lassen. Ne?
Wie findest du das bei dem Fall aktive Sterbehilfe bei psychisch Kranken?
Schwierig. Ich meine, jetzt bin ich ja selber damit geplagt, deswegen kann ich da vielleicht noch mal ein bisschen anders drauf blicken, aber auch ich sehe, wie tagesformabhängig sich psychische Erkrankungen gestalten können. Also an einem Tag liegt man quasi katatonisch im Bett und ist überhaupt nicht imstande, überhaupt aufzustehen oder so völlig normale Sachen wie Zähneputzen zu erledigen. Und am nächsten Tag strotzt man quasi vor Energie und schwierig. Also ich bin nicht der Meinung, dass im Fall von psychischen Erkrankungen Sterbehilfe angebracht wäre. Ich denke immer, es gibt für jede Art von psychischer Erkrankung eine therapeutische Behandlung, ob die jetzt medikamentös ist, ob die psychotherapeutisch ist, ob die ergotherapeutisch stattfindet, keine Ahnung, da gibt's ja 1000 Sachen. Und wenn man das da einfach noch nicht den richtigen Weg für sich gefunden hat, dann hat man, glaube ich, einfach noch nicht die richtige Therapie gefunden. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, das finde ich auf jeden Fall eine vertretbare Meinung. Der Meinung bin ich auch. Jetzt guck mal, was wir alles in einer Folge besprochen haben, in welche Richtung sowas alles führen kann.
Ja.
Angefangen von einem Mord, dem die Mordmerkmale nicht nachgewiesen werden können, einen verjährten Totschlag bis hin zu aktiver Sterbehilfe.
Ja. Ja, fand ich sehr, sehr spannend, dein Fall. Vielen Dank, dass du den uns mitgebracht hast und so ausführlich vorbereitet hast.
Ich hoffe, es war anhörbar.
Absolut. Also ich war sehr gebannt. Zwischendurch sind meine Emotionen ein bisschen mit mir durchgegangen. Aber das gehört ja nun mal auch irgendwie ein bisschen dazu. Aber ja, war sehr spannend. Und ja, ich kannte den Fall ja auch tatsächlich noch nicht. Also sicher wird es auch mal vorkommen, dass wir den Fall des anderen schon kennen, weil dafür gibt's einfach schon so viele True Crime Podcasts. Und ja, dadurch, dass wir das ja beide einfach auch hören und viel in der Branche selber uns aufhalten, wird das sicher mal vorkommen, dass wir den Fall des anderen schon kennen und dass auch ihr vielleicht den Fall schon mal kennt. Aber finde ich spannend, dass jetzt gerade der erste Fall für mich komplett neu war, obwohl das, wie du schon gesagt hast, echt ein sehr, sehr bekannter Fall ja auch tatsächlich ist, ne?
Ja, also ich habe da einige Infos zu gefunden, leider halt nichts zu diesem Gerichtsprozess, weil er eben entsprechend kurz war, weil verjährt. Mhm. Ich fand das ein sehr spannender Fall, ich fand das extrem spannend, das vorzubereiten. Ich finde das ein tolles Mittel, so zu podcasten. Und hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst gerne viel Feedback da, sowohl hier unter der Folge direkt. Also ihr könnt auf unserer Podigee-Seite direkt kommentieren unter der Folge.
Gebt uns auf jeden Fall 5 Sterne.
Ja, überall, wo ihr uns findet. Wir sind noch nicht immer. Wir sind noch nicht auf allen Podcast-Plattformen zu sehen. Das dauert noch ein bisschen. Aber auf den wichtigsten sind wir schon zu finden.
Ja, perfekt. Und ansonsten, wie gesagt, könnt ihr euch auch gerne jederzeit, wenn ihr Fragen, Infos, Inspos habt, bei Instagram melden. Der Insta-Tag, den verlinken wir euch auf jeden Fall auch in der Folgenbeschreibung. Genau. Wenn ihr zum Beispiel einen speziellen Fall vor Augen habt, den ihr spannend findet und den ihr vielleicht von Tatjana vorgetragen haben wollt, dann könnt ihr Tatjana einfach auch selber schreiben oder mir oder ihr macht das schon.
Die Kriminellen hören nicht auf.
Wir aber auch nicht. Bis nächstes Mal.
Tschüss.
Ciao.